Podcast Immobilienarchitektur. Heute zu Gast bei Tobias Nöfer in einer extrem coolen Bude, nämlich einer richtig abgefahrenen und schicken Villa in der Bingerstraße im schönen Berlin. Wilmersdorf oder Steglitz? Wilmersdorf,
nicht? Nee, das ist ja noch Wilmersdorf, ist das richtig? Das oder genauer gesagt Schmargendorf sogar schon.
Oder
Schmargendorf kennt man ja schon fast gar nicht mehr, weil es so ein kleines Nachbardorf an Wilmersdorf ist. Aber
ich weiß, aber es war früher schon zu Immobilienzeiten immer extrem angesagt. Schmargendorf wohnte man gerne. Also war so ein besonderer Teil von Wilmersdorf. Am Anfang fragen wir unsere Interviewgäste immer, ja, woher kommt ihr, wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr macht, und einfach so ein bisschen über dich erzählen. Vielleicht fängst du damit an.
Ich bin ja eigentlich ein typischer Berliner, weil ich komme nicht aus Berlin, ich bin aus dem Münsterland.
Zugezogen,
genau, also ganz typisch, wie eigentlich fast alle. Ich kenne ja eigentlich kaum richtige,
die wohnen hier nicht
wahrhaftige
mehr.
Berliner.
Die, ja, genau, die sind irgendwann
jedenfalls
verdrängt.
Ich bin aus dem Münsterland, im Münsterland geboren und bin dann zum Studieren nach Aachen gegangen. Also habe nach dem Abitur entschieden, in dem Örtchen, in dem ich da groß geworden bin, das ist eigentlich nicht ein Lebensort, in dem ich mir so mein Leben verbringen will. Bin nach Aachen gegangen zum Studieren und habe dann 6 Semester in Aachen studiert, bin nach Zürich gegangen, an die ETH Zürich. Und bin von Zürich aus direkt nach Berlin. Also habe da noch ein paar Stationen zwischendrin gehabt, aber eigentlich mein Studium in Zürich beendet. Und Berlin war eigentlich immer schon der Ort in Berlin, in Deutschland, wo man der am spannendsten ist, wenn man sich mit Architektur beschäftigen will. Also das ist ja so eine Art Geburtsort für alle möglichen Dinge, die passiert sind. Mhm. Deswegen sieht die Stadt auch so disparat aus. Ja, nicht nur historisch eine irre Geschichte, sondern architektonisch ja auch.
Absolut, ja. Wann war das ungefähr?
Ja, ich bin 92 nach Berlin gekommen, also habe leider die Wende nicht erlebt in der Stadt, aber unmittelbar danach. Und das war ja die Zeit der großen Euphorie, wo Berlin so richtig angesagt war und sich auch unheimlich was drauf eingebildet hat und dann Fantasien entwickelt hat, die sich hinterher als heiße Luft herausgestellt haben. Und danach haben wir auch ziemlich daran gelitten, an dem sozusagen, was ist das, Phantomschmerz oder Katerstimmung oder so.
Das war schon nicht mehr Phantomschmerz, das war, wir haben uns ja kurz im Vorgespräch schon drüber unterhalten, was dann so ab 98, 2000, das waren schon richtig krankhafte Schmerzen, kann man sagen.
Das war schon schlimm, genau. Aber wir haben eigentlich, es war eine große Euphorie in den Anfang der 90er Jahre, die auch sich natürlich darauf bezog, Berlin war ja sozusagen ins Koma gefallen über 30, 40, 50 Jahre nach der totalen Zerstörung. Und man hatte schon den Eindruck, dass das jetzt eine riesige Chance ist. Es hat sich ja im Grunde auch bewahrheitet. Also was seitdem entstanden ist, ist ja wirklich eine Neuerfindung. Da hatte ich direkt die Idee, da musst du mitmachen. Also da gibt es eigentlich nichts Interessanteres in Deutschland als
Berlin.
Wenn man in Deutschland arbeiten will, als Berlin, und deswegen bin ich hier gelandet.
Cool. Ja, also Stadt schätze ich über alles. Meine ersten Gehversuche waren auch in Berlin. Mittlerweile habe ich mich mehr auf Potsdam konzentriert, aber und wo die Stadt jetzt, also in welchem Maßstab sie sich entwickelt hat, war selbst vor 10 Jahren, ist das in den kühnsten Träumen, war das eigentlich gar nicht denkbar gewesen.
Mhm.
Ja, also dieser totale Turn, ja, den wir mittlerweile haben.
Das stimmt. Wir haben aber, wenn man sich erinnert, also Anfang der 90er Jahre dachte man ja wirklich, 2010 sind wir 7 Millionen Leute, weil man gedacht hat, die Öffnung nach Osten, die bringt ja unheimliches Potenzial. Man hat sich vorgestellt, dass die Drähte, die nach Westen gesponnen sind, mit dem intensiven wirtschaftlichen Austausch, dass auch in den Osten dieselbe Intensität folgen würde. Hat ja nicht funktioniert, nicht wirklich. Also Berlin hat diese besondere Beziehung Warschau oder Breslau oder so, das gibt es ja eigentlich gar nicht so sehr. Die gibt es natürlich, aber nicht in dem Maße, wie man damals gedacht hat. Man hat ja echt gedacht, Berlin ist jetzt der, es wird,
der Knotenpunkt,
wird sofort explodieren als Großstadt, hat deswegen riesige Entwicklungsgebiete sich vorgenommen und wahnsinnig Geld ausgegeben. An den Folgen leiden wir jetzt noch. Also die Staatsverschuldung oder die Verschuldung Berlins mit, ich glaube, über 60 Milliarden, das hängt ja auch damit zusammen, dass in den 90ern das Geld zum Fenster rausgeschmissen wurde unter den falschen Annahmen, dass sich die Stadt
so
anders entwickeln wird, ja, massiv entwickeln würde.
Wie bist du, oder andere Frage, wo nimmst du deine Inspiration als Architekt? Oder wie bist du vielleicht, ehe ich dich das frage, wie bist du zum Thema Architektur gekommen? War das schon immer ein Thema, wo du gesagt hast, okay, das ist genau meins? Oder ja. bist du eher, also weil die Geschichten sind vielfältig. Also mhm. ich habe meinen Sohn, der zum Beispiel jetzt gerade im zweiten Semester Architektur studiert, mhm. Musste ich so ein bisschen reinschubsen. Mhm. Und jetzt macht das total gerne, wollte aber erst gar nicht. Mhm. Ja? Bist du allein auf die Idee gekommen oder gab es auch jemanden, der dich so ein bisschen...
Nö, ich habe vielleicht das Glück, dass ich ja völlig an meiner Familie keinen Architekten vorgefunden habe. Das Glück weiß ich nicht oder jedenfalls ist es einfach so. Ich komme aus einer Familie, die zur einen Hälfte aus Bauern, also im alten Münsterländer Bauerngeschlecht kommt und auf der anderen Hälfte aus dem Beamtentum sozusagen. Also mein Vater war Lehrer, mein Großvater war Verwaltungsbeamter und eigentlich glaube ich, dass ich die Begeisterung fürs Bauen eher von der bäuerlichen Seite habe. Allerdings gibt es da auch so eine Geschichte, die ich noch sehr gut in Erinnerung habe. Also ein starker Eindruck für mich in den 70er Jahren, als der Hof meiner Mutter, also wo meine Mutter groß geworden ist, ein alter Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert, sind die, also die ersten Quellen aus dem 16. Jahrhundert. Den haben die Generation, also Generation meiner Mutter abgerissen. Ein tolles Bauernhaus mit natürlich baufällig und so, aber mit einer langen Geschichte. Dieser Bauernhof ist sozusagen in meiner Kindheit, also mit meinem Zutun quasi abgerissen worden. Ich kann mich gut erinnern, dass ich da mit dem Hämmerchen gestanden habe und zwischen den Holzbalken die Steine rausgeklopft habe. Also wir durften alle mithelfen. War so eine Art Euphorie, das Alte hinter sich zu lassen und sozusagen zu negieren, einen Neustart zu machen. Und da war diese Generation vor uns, war da eben auch noch schwer geschädigt, würde ich sagen, durch den totalen kulturellen Super-GAU, den die Nazis und der Krieg geschlagen haben. Und in der Folge eben der Blick ausschließlich nach vorne. Also die hatten einfach kein Gefühl mehr dafür, was das wert ist, dass dieser alte Hof nicht nur einfach eine physische Masse, einmal warm, einmal trocken, sondern dass das eben der Sitz der Familie ist mit einer langen Geschichte und dass dieses Potenzial, also dieses Bewusstsein dafür, dass das einen Wert darstellt oder das Bewusstsein für die Geschichte eine unglaubliche Kraft hat für die Identifikation mit dem Lebensort. Mhm. Und glaube, das ist nicht nur diese handwerkliche Betätigung mit dem Hämmerchen, das Mauerwerk zu zerlegen, sondern auch der Eindruck, dass das ein großer Fehler war, hat mich, glaube ich, geprägt. Also ich habe eben da glaube ich, also nicht nur, dass meine Familie viel gehandwerkert hat und Ställe gebaut hat und Dächer eingedeckt, wieder ausgedeckt und so weiter. Das habe ich immer alles mitbekommen. Aber auch dieser Umgang mit der Geschichte und der Umgang mit dem Althergebrachten, dass es da einen Bruch gegeben hat in dieser Generation oder im letzten Jahrhundert, sage ich mal, das war mir immer präsent. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so sehr, das ist ja irgendwie eine traurige Geschichte, ja, kann man ja sagen, also die Zerstörungserfahrung in der Kindheit. Auf der anderen Seite ist das aber auch natürlich Ansporn und Inspiration. Also die Idee, dass Architektur mehr ist als einfach nur physische Masse, in der wir uns bewegen sozusagen, das ist, hat eben auch mit solchen Geschichten zu tun, dass man einfach versteht, dass das mehr ist als das.
Dann verbinde ich die Frage der Inspiration, die du jetzt schon echt schön beantwortet hast, gleich noch mit der nächsten Frage, ob du eine Signatur hast. Also wenn man sich deine Architektur anguckt, dann kann man schon sagen, du hast ein Thema. Also ich scheue mich immer davor, das irgendwie halt in so eine Schublade reinzupacken. Der eine sagt Neoklassizismus, der andere sagt moderner Klassizismus, dann gibt es vielleicht noch 5, 6 andere Begriffe dafür. Mhm. Wo siehst du dich selber da? Also was ist so dein Thema? Was ist so deine Signatur, wo du sagst, okay, das willst du ausdrücken, das willst du bringen?
Also ich glaube, dass, deswegen habe ich das auch gerade erzählt, dass wir so eine Art Scheuklappe haben auf einem bestimmten Gebiet. Das heißt jetzt, was heißt wir? Ja, also es gibt ja immer die alle möglichen Strömungen und jeder ist individuell, aber ich glaube, der Mainstream hat so eine Art Scheuklappe, was die Verwendung von tradierten Bauformen angeht. Das ist sozusagen sowas von daneben, das kann man einfach überhaupt nicht bringen, wenn man in die Bauwelt mit einem Artikel aufs Cover kommen will oder sowas, kann man es einfach nicht bringen, irgendwas Bauhistorisches zu zitieren. Und da fragt man sich immer, was ist eigentlich, woher kommt eigentlich dieser unglaubliche Krampf, diese totale Abscheu, alleine zum Beispiel, und das ist sowas, wo ich mich frage, dass da ist irgendwo ein kultureller Schaden immer noch vorhanden. Alleine der Umstand, dass ich Häuser mit Fassade, mit Gesichtern sozusagen, also die Hausfassade, also Fassade ist ja schon von der Begrifflichkeit, hat es ja mit dem Gesicht zu tun, also das menschliche Gesicht sozusagen als Abbild, also der anthropomorphe Gedanke der Architektur, das alleine geht schon mal gar nicht. Also wir sind im Zeitalter der Maschinenarchitektur, würde ich mal behaupten, wo das also mit der Abstraktion, ja, und sobald ein Gebäude in die Nähe des anthropomorphen Charakters kommt, dann gibt es schon bei vielen, jedenfalls unter den Kollegen, bei den normalen Leuten, die sozusagen keine Gehirnwäsche hinter sich haben, natürlich nicht, die reagieren da absolut drauf, ja, sondern nur bei den, sag ich mal, Verbildeten, ganz frech gesagt, Verbildeten, da ist das absolut unmöglich, im Grunde genommen sich in einem Feld zu bewegen, dass die, wie ich behaupte, das einfach sozusagen mit der natürlichen Wahrnehmung des Menschen zu tun hat. Also es wird nie, der Mensch wird immer so funktionieren, das weiß man. Es gibt die Spiegelneuronen, es gibt die sozusagen das, was ich sehe, das beziehe ich auf mich. Es gibt das Bedürfnis, den menschlichen Maßstab in allen Dingen zu sehen. Versuchen Sie mal ein Auto auf dem Markt zu verkaufen mit einer Lampe vorne. Das funktioniert gar nicht. Also ein Auto braucht ein Gesicht. Ja, das akzeptieren wir so, weil es halt irgendwie geht's, als Maschine geht's so durch, ja. Könnte man ja problemlos machen, Autos vorne zwei Räder, eine Lampe, hinten ein Rad und so, geht aber alles irgendwie nicht. Also
würde keiner kaufen.
Das Auto ist sozusagen unser modernes Pferd, ja, das hat ein Gesicht und so, und das ist genau das Gleiche, diese anthropomorphe Charakter wird beim Auto spielt eine ganz wesentliche Rolle. Es muss ganz böse gucken neuerdings, weil wir alle so unheimlich cool sind. Da müsste das Auto ganz böse gucken. Nur so ein paar niedliche. So
diese freundliche 50er-Jahre-Gesichter, die man halt von der Isetta oder was weiß ich oder halt von anderen Autos kennt,
ja, nee.
Die halt damals ein bisschen runder und ich sag mal vielleicht wirklich auch freundlicher waren, ja. Die gibt es heute nicht mehr. Das stimmt.
Ja, das gibt's krass.
Aber ich erzähl noch nie darüber nachgedacht.
Ja, genau. Die sehen alle böse aus und die sehen immer noch viel böser aus. Eigentlich fast wie so ein aggressiver Haifisch. Da müssen die wirklich, also als wenn sie ihn gleich zerfleischen, wenn er von hinten auf der Autobahn auf mich zufährt dann. So, und damit identifiziert man sich und diese Coolness, die da unbedingt erforderlich ist. Also zum einen wundert mich halt, dass es beim Auto funktioniert, in der Architektur eigentlich nicht. Dass wir dann so eine sozusagen abstrakte Kisten, also Schuhkarton, versetzte, verschobene Fenster, das ist jetzt das Haus sozusagen, das hat null anthropomorphen Charakter und ich finde, da ist eine Chance vertan. Also mit den natürlichen Sehweisen des Menschen, also mit der Wahrnehmung, die sich nicht ändern wird, ja, die wird immer so sein. Wir werden immer mit den dafür sozusagen, da ist die Physis eben so, das Gehirn funktioniert so. Man wird immer mit dieser Wiedererkennung leben müssen, ja, und dass das eine Chance für die Architektur ist eigentlich, also dass eine Aneignung über ein Gesicht funktioniert, ja, und wenn es ein schönes Gesicht ist, ganz naiv gesagt, dann umso besser, dass das ein Instrument ist, was wir heute nicht, was heute sozusagen in der Architektenschaft verpönt ist. Ich glaube gar nicht, dass den Kollegen das so richtig bewusst ist. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich, also man beschäftigt sich auch gar nicht damit so richtig. Also in der Uni lernt man solche Themen nicht. Das kann man alles bei in Architekturtheorie nachlesen, dass es so ist, aber man beschäftigt sich damit nicht. Also,
Ich sag mal, viele Dinge sind ja nicht umsonst aus der Historie heraus entstanden, eine gewisse Rhythmik der Fassaden, weil es einfach Sinn macht und man ähnlich bauen kann in den Etagen. Hohe Räume, bestimmte Zuschnitte von Zimmern, warum eine Tür da und da sein muss, warum die Fenster vielleicht nicht bis zum Boden gehen, sondern halt eine Brüstung haben, damit man, wenn man unten auf dem Gehweg ist, der Gemahlin nicht unter den Rock gucken kann. Ja. Ist schon klar. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, Ich mag, muss ich gestehen, also ich bin auch ein großer Fan von moderner Architektur.
Ja, ja, ich ja auch, wir machen ja nichts anderes.
Genau. Cool.
Hat einer gelacht?
Coole Antwort, ja. Ich mag allerdings, was ich nicht mag und was ich auch immer weniger mag, wo ich früher oft noch mit so großen leuchtenden Augen davor gestanden habe, sind so diese neuen Kathedralen, die halt jetzt gebaut werden an jeder Ecke. Du hast das ganz schön in dem Artikel, den ich 2014, warum ich jetzt überhaupt auch auf dich gekommen bin, zum Interview beschrieben, dass ich sag mal, dass halt mittlerweile eine gewisse Beliebigkeit erreicht und dadurch, ich sag mal, dieses alte Form follows Function, wonach ja eigentlich Architektur vielleicht auch funktionieren sollte, weil es Sinn macht, das tritt so völlig in den Hintergrund. Um halt, ich sag mal, diesen Gimmick halt so herauszustellen, ja, dieses Besondere, um es dann vielleicht auch gut zu verkaufen oder, also hat ja dann auch einen Grund, ja. Wenn es cool aussieht, kann ich es auch cool verkaufen.
Ja, klar. Das ist natürlich, immer da gibt es ja verschiedene Strömungen auch da. Die eine Strömung kann man sagen, sind die irgendwelche, das ist aber ganz selten, glaube ich, also die wirklich irgendwelche Ornamente ankleben. Also da ist ja das Adlon für sehr verschrien, ja, dass es also etwas imitiert, was es nicht so richtig ist, oder dass jedenfalls der Verdacht besteht, dass es etwas imitiert, was nicht so richtig ist. Das ist so die eine Richtung, wo man kein gutes Gefühl hat. Und die andere Richtung ist, sind sozusagen die tordierten, pink gestrichenen Aluminiumprofile, die dann irgendwie geschossübergreifend irgend so ein Flirren erzeugen und so, also so eine flirrende Schief, also ein abstrakter Körper, der im Grunde gar nicht nach außen zeigt, ich bin jetzt ein Gebäude, sondern ich bin also ein abstraktes Kunstwerk, und du musst mich nicht verstehen, weil der Künstler versteht das, ja, und also nach Adolf Loos, ne, dann die Kunst muss nur der Künstler verstehen und die Architektur muss aber von allen verstanden werden. Also das sind so die beiden Richtungen, die eigentlich nicht, die beide nicht funktionieren. Und was mich ja interessiert, ist einfach sind so ganz einfach architektonische Fragen der Gestaltung, kann man das ja auch nennen. Also einfach ich würde nie auf die Idee kommen, in einem Raum, wo ich einen schönen Bodenbelag habe und ich habe eine schöne Wand, die unvermittelt aufeinander prallen zu lassen. Also sozusagen der Verzicht auf eine Fußleiste, da kann man sagen, ja, Fußleisten sind spießig, weil die sind nur für die Putzfrau da, damit die Wand nicht dreckig wird. Soll die doch präzise putzen, dann wird die Wand auch nicht dreckig. Ja, das ist eine, Argument. Darum geht's eigentlich. Also eigentlich ist die Fußleiste, die Hauptfunktion der Fußleiste ist der, ist die Frage der Gestaltung. Also gehört sie, das ist ja ein Riesenthema, gehört die Fußleiste zur Wand oder gehört sie zum Boden? Wie kommt das? Also wenn ich einfach die Fläche, zwei Flächen aufeinander prallen lasse, dann ist da sozusagen eine architektonische Chance vertan, meine ich. Ohne dass man da etwas veranstaltet. Also eigentlich kann ich an der Fußleiste ein kleines Feuerwerk entfachen, indem ich eben diese Frage, dem Betrachter die Frage stelle, wozu gehört sie nun? Also, und einfach einen kunstvollen Übergang, fürs Auge einen angenehmen kunstvollen Übergang herstelle zwischen der Wandfläche und dem Boden, ja, und das muss also geschmackvoll
die Banalität quasi hervorheben oder ins Schöne
also,
umkehren.
Ja, es ist doch eine tolle Sache, dass ich also zwangsläufig irgendwie, ich muss leider eine Fußleiste machen, weil zum einen bewegt sich der Bodenbelag, also baukonstruktiven Gründen, ja, da habe ich einen Spalt und der muss irgendwie, wenn ich das nicht mit Mampe zuschmieren will, dann muss ich da irgendwas tun, damit das Putzwasser nicht reinläuft, und außerdem muss ich dieser Verschmutzung der Wand vorbeugen. Also, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, dann kann man aus diesem Problem ein architektonisches Kunststück machen. So, und das ist ja, das ist ja auch schon Jahrhunderte alt, dieser Punkt. Aber dass man sich dieser Frage und dieser architektonischen Chance einfach verweigert, weil man denkt, man dürfte das nicht. Man darf das nicht, das muss jetzt einfach, das machen ja alle coolen Leute dieser Welt, machen ja einfach den Boden und die Wand aufeinander und tschüss.
Fußleisten
so, und damit ist auch so ein Maßstab weg. Also das Detail ist nicht mehr da. Es ist sozusagen eine Detailfreiheit, ja, und damit aber auch die Chance, mit dem Auge was zu lesen, also eine Geschichte zu erzählen darüber, wie interpretiert jetzt der Architekt Nöfer den Übergang vom Boden, Holzboden, Parkett mit einer, weiß nicht, farbigen Wand, muss da noch ein weißer Streifen dazwischen, verträgt das Auge das gut, so. Und das ist doch alles fantastisch, sich damit zu beschäftigen.
Da schließt sich dann meine nächste Frage an. Architektur ist oft, wird ganz oft mit dem Thema Kunst verbunden. Ja, ist das mehr Kunst oder siehst du dich mehr als Künstler oder siehst du dich mehr als Ingenieur?
Ja, das ist ja glücklicherweise so, dass die Architektur weder Kunst noch Technik ist. Die ist nämlich eine eigene Profession, tatsächlich eine eigene eine eigene Ebene. Und wahrscheinlich ist eins der Hauptprobleme unserer Zeit, dass wir, oder vielleicht aller Zeiten, ich weiß es nicht, dass die einen Richtung Kunst changieren, die anderen Richtung Technik changieren. Und wenn ich sozusagen Architektur technisch löse, dann habe ich alle Normen eingehalten, aber es ist uninspiriert, es ist auch trocken und warm, aber es ist am Ende, weist nicht über sich hinaus, über die reine Technologie. Es gibt keine architektonische Aussage. Und wenn ich das eben nur als Kunst verstehe, dann verkenne ich eben, dass andere Menschen mit dem, was ich produziere, ja auch leben müssen. Also wenn das eine Sprache ist, die ich da, mit der ich spreche, das kann ich ja als Künstler machen. Ja, ich kann ja sozusagen mein Innerstes nach außen kehren und sagen, so, das ist jetzt mein Statement. Nur bei der Architektur ist es so, das müssen Menschen benutzen. Also ich mute denen unheimlich etwas zu, wenn ich mein Innerstes denen überstülpe, damit die darin ihr Leben verbringen. Also das geht irgendwie nicht. Man hat eben eine Verantwortung für das Leben derer, die dieses Gebäude nutzen. Und da kann ich nicht sagen, so, da gibt es jetzt keine Konventionen, so, sondern es ist alles meins, ja, und es bleibt ewig meins. Und so wie ich das mache, so müsst ihr es leben. Also das finde ich unglaublich arrogant. Und diese Weigerung, sich mit Konventionen zu beschäftigen, die entspricht auch dieser Arroganz. So, Konventionen sind ja, das ist ja also dieses konventionell, das geht gar nicht. Also konventionell kann man heute schon mal gar nicht sein. Ja?
Kann man schon sagen.
Ist ein Schimpfwort, und es ist ein Wort, was eben für etwas steht, was eigentlich gar nicht wörtlich damit gemeint ist, weil Konventionen sind ja so ähnlich wie der Übergang von Wand zum Boden, eine ganz interessante Angelegenheit. Also wie verhalte ich mich zum Beispiel, da kann man wieder Adolf Loos zitieren, wie kleide ich mich im öffentlichen Raum? Wir sitzen an einem Tisch zusammen. Ja, also wir sitzen jetzt hier, wir haben jetzt beide ein Oberhemd an. Ich habe keine rote Pappnase auf. Ich habe auch nicht irgendwie eine Zipfelmütze in
Violett.
Ich kann
das bestätigen. Und es gibt mir ein Foto auch.
Und wir sitzen jetzt gemeinsam an einem Tisch. Der Tisch ist sozusagen die Kommunikationsplattform. Und das hat alles Sinn. Das sind alles Konventionen. Die sind unheimlich spannend, auch wie sie sich verändern. Ja, also dass sich Konventionen so ganz langsam verändern, das finde ich unheimlich interessant. Also auch im sozusagen menschlichen Miteinander verändert sich das, und das verändert sich natürlich auch in der Architektur. Das heißt, wenn ich jetzt, und das meine ich, ist eigentlich das, was wir versuchen zu machen, ist eine Beschäftigung mit den Sehweisen, mit den Erfahrungen der Menschen, auch mit dem, was sozusagen vielleicht Common Sense ist, worauf man sich einigen kann, was ist ein Haus, was braucht das, und eben auch den menschlichen Bedürfnissen, die unumkehrbar in uns stecken, denen irgend entgegenzukommen, also den Sehweisen entgegenzukommen und der Lesbarkeit entgegenzukommen. Also, und da hat es aus meiner Sicht eben keinen Zweck, oder sagen wir mal, ich will es dann positiv formulieren oder anders formulieren, es ist eigentlich eine vertane Chance oder eine Chance, überhaupt sich damit zu beschäftigen. Mhm. Übergänge zu gestalten, Architektur zu gestalten, also Probleme, technische Probleme architektonisch zu lösen. Mhm. Um dieses architektonische Lösen, das ist tatsächlich, meine ich, das ist ja kein technischer Vorgang, sondern es ist ein Vorgang des kunstvollen Umgangs mit Problemen.
Also kann man sagen, weder Künstler noch Ingenieur, sondern Architekt.
Genau.
Punkt. Cool. Ich habe es gerade aktuell, mittlerweile ist das in Berlin unheimlich oft an der Tagesordnung, dass Projekte, ich sag mal, in der Öffentlichkeit ziemlich starken Widerstand erfahren. Also es vergeht eigentlich so gut wie kein Tag, wo eine Baugenehmigung erteilt wird, wo einen Tag später jemand ins Bauamt kommt und einen Widerspruch einreicht. Mhm. Als wir angefangen haben, gab es das, glaube ich, gar nicht. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, das zu machen. Sollte man in der Architektur die Gemeinschaft oder die Öffentlichkeit mehr dran teilhaben lassen, mehr mit partizipieren lassen, oder ist das vielleicht gar nicht so eine gute Idee, weil, ich sag mal, so komplex wie das Ganze ist, ist das vielleicht ein Ding, was man nur sehr, sehr schwer der Masse, in Anführungszeichen, vermitteln kann?
Ja, ich glaube, also man muss sich ja fragen, woher kommt das? Ne? Das ist ja auch eine interessante Frage. Und da gibt es bestimmt viele Antworten darauf. Eine ist bestimmt, also nach meiner Auffassung, das ist ja, glaube ich, auch nicht verwunderlich, nach meiner Auffassung, dass eben es Überhand genommen hat, dass den Architekten völlig wurscht ist, was die Leute damit, ob die Leute mit dem, was sie produzieren, was anfangen können. Also das ist sozusagen, Architektur ist so eine Art private Kunst geworden und also der am allerbesten den Zampano vor den Bauherren macht, ja, und sozusagen mit der verrücktesten Idee daherkommt und auch dem Bauherrn darin entspricht, der Bauherr möchte auch die verrückteste, abgefahrenste, unvorstellbarste Kiste haben, dann ist er damit erfolgreich, aber nur in einem Markt, in dem sozusagen in einem Markt, wo das Private in der Öffentlichkeit Überhand nimmt. Und aber es gibt ja noch eine zweite Seite, dass diese Individualisierung eben dazu auch, also dieser Mangel an Gemeinschaft und an Gemeinsinn dafür sorgt, dass jeder versucht, seine Partikularinteressen durchzusetzen und das mit größerer Gewalt als früher. Also das ist wahrscheinlich so, dass die Kleingärtner oder wer auch immer früher größere Hemmungen hatten, weil es ein größeres Vertrauen in die Gesellschaft gab. Also ich will gar nicht von Politik reden. Also es hat überhaupt keinen Zweck, auf Politiker einzudreschen oder die zu beschimpfen und so weiter. Also das sind ja immer die wir verdienen, die wir gewählt haben und so, die genau, auch damit ihre Liebe und Mühe haben. Ja, genau. Mit dem, was wir von denen verlangen, das ist auch eine Zumutung, Politiker zu sein heutzutage. Das muss man sich antun. Ne? Und da ist einfach, das ist vielleicht etwas, was sich gegenseitig entwickelt hat. Auf der einen Seite haben wir nichts Glaubwürdiges, Dauerhaftes produziert als Architekten und Städtebauer. Und auf der anderen Seite haben die Leute sich individualisiert und ihnen ist es immer egaler, ob es einen Gemeinsinn gibt überhaupt. Also das ist ein Rückzug ins Private. Auch dazu gibt es ja Literatur und also der Terror, der damit verbunden ist, dass man sozusagen sein Privates nach außen trägt und das, was wir vorhin hatten mit den Konventionen, völlig vergessen hat, das ist, glaube ich, das sind zwei Probleme, die miteinander zu tun haben, die dazu geführt haben, zu dem Zustand. Also, Entschuldigung, ob das jetzt gut ist, Partizipation, ich bin eigentlich soziologisch gesehen bin ich für die Partizipation, weil ich da mir vorstelle, dass die Leute sich mit Architektur und Städtebau nicht beschäftigt haben, noch nie beschäftigt haben, dass die möglicherweise etwas dabei lernen. Auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass jeder bei allem mitreden kann, wo er keine Ahnung davon hat. Also das ist.
Ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem, weswegen unser politisches System, ist übrigens ein toller Ansatz, wie du das siehst, alle dröschen auf die Politiker ein. Ich sehe das ähnlich. Leicht ist das sicherlich nicht. Was die da machen, dass der Ansatz einfach deutlich komplizierter geworden ist und ja, wer sich damit nicht intensiv auseinandersetzt, der hat dann an der Stelle auch vielleicht einfach mal nichts zu sagen. Das hört sich dann vielleicht im ersten Augenblick hart an, aber das hat auch einen Grund, warum es so ist.
Ja, natürlich. Also wenn man sich anschaut, was bei den Workshops mit Bürgern rauskommt, das ist einfach, es hat mit dem, was wir, wenn wir mal in die Geschichte schauen, mit Stadtbaukunst und Architektur, wie sie möglich wäre, natürlich gar nichts zu tun. Das wäre ja auch ein Wunder, wenn es so wäre. Es ist ein buntes Wünschte was, aber am Ende kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn man das dann umsetzen würde, was das Ergebnis von so einer Bürgerbeteiligung ist, also mal 1:1 ernst genommen, dass das tatsächlich dem entspricht, was die Leute sich eigentlich vorstellen.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass das Problem ist. Also ich finde, das wünscht dir was auf auf einer Seite sehr, sehr spannend, weil du natürlich auf einmal wahnsinnig guten Input kriegen kannst. Nicht musst, aber kannst. Gerade wenn das so interdisziplinär geht und ich sag mal, aus vielen verschiedenen Bereichen ein Haufen Ideen kommen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass die Leute enttäuscht sind, wenn nachher ihre Ideen nicht umgesetzt werden. Und das dann diesen massiven Widerstand halt wiederum. Und das ist dann wieder halt eine reine Kommunikationsfrage. Das heißt, wie sind wir in der Lage, dann den Leuten zu sagen, danke für deine Idee, aber das war halt diesmal leider nicht die richtige. Aber die andere von deinem Nachbarn war vielleicht ganz gut und da können wir was von nehmen.
Ja, wir müssen ganz schön was ausbaden. Also wir müssen ja ausbaden, dass einfach so viel in die Hose gegangen ist. Also ich würde mal sagen, 70% der Stadt haben nichts mit Architektur zu tun. Dass so viel in die Hose gegangen ist, dass die Leute uns auch nicht mehr glauben. Also wir können ja Vorschläge machen, aber dass das am Ende wirklich ein schönes Haus wird, wo alle mit zufrieden sind, das glaubt man uns erstmal nicht.
Das ist dann leider oft selten, gerade halt was in den letzten Jahren, also jetzt kein Bashing oder so, das wäre auch gemein und ich bin ja der Meinung, man sollte das, wenn einem was nicht gefällt, dem muss lieber persönlich sagen, das geht natürlich nicht immer, aber was dann, ich sag mal, wirklich im großen Maßstab gebaut wurde, ist dann manchmal echt dann doch schon nicht so schön und eher traurig, um ja, es mal nett ja. zu formulieren.
Ja. Und da, auch da kann man dann jetzt auf die, kann man auf die Bauträger zugehen und sagen, ja, was macht ihr denn da überhaupt? Aber Bauträger produzieren ja das, was die Leute kaufen. Da dreht sich das dann im Kreis und die Leute, wenn die Leute das akzeptieren, was sozusagen das dann kaufen oder auch noch unterstützen, weil sie eben vielleicht nicht, also erstens keine Ahnung haben, auch kein Vorstellungsvermögen haben, vom Plan wegkaufen und dann ist das am Ende so, dann ist das klar. Also ein Bauträger ist in erster Linie ein Kaufmann. Wir haben im Grunde genommen keine Bauordnung, die jetzt Schönheit als Paragraph 1 vor sich herträgt, weil nee. Das zu umstritten ist. Und dann kommt eben das raus. Unser kulturelles Niveau, das ist eben auf der Ebene, dass sowas entstehen kann.
Also ich sehe das, wenn wir halt in den Verkauf gehen, was den Käufer interessiert. Und den Verkäufer interessiert, was kriegt er für einen Waschtisch, was bekommt er für ein Parkett, was bekommt er für eine Tür. Also alles, was innerhalb der Wohnung ist. Mhm. Ja, wenn ich ihn dann frage, na, wie sieht es denn aus, also Wärme, Dämpfung, Verbundsystem, weiß ja das nicht mehr, was das ist. Und das interessiert ihn auch überhaupt nicht. Also ja. Wie das Haus außen aussieht, hat, ob das nun mit Styropor eingepackt ist, ob da Kunststofffensterchen dran sind, das ist völlig egal. Mhm. Hauptsache, ich sag mal, ich habe ein schönes Parkett innen drin. Also es ist wie mit der Sonderausstattung in einem Mercedes. Ja? Und das ist natürlich super schade, weil das ist natürlich auch eine Verantwortung, die man dann auf den Bauträger übertragen könnte, wenn das nachgefragt werden würde, dass man vielleicht Minerale stemmt, vielleicht sogar wieder richtig monolithisch baut, wo wir ein echt großer Fan von sind, aber was halt aus Kostengründen super, super schwer umzusetzen ist.
Einfach. Ja, und da steht man dann da, was man so eigentlich denkt, ist gar nicht gefragt. Nee. Da steht man da, muss das kaufmännisch rechtfertigen sozusagen und ist der Versuchung anheimgestellt, einfach alles bleiben zu lassen und außen einfach. Aber das ist genau das ist genau der Punkt. Die Leute haben sondern zu wenig Anspruch an ihre Lebensumwelt. Also das ist das, was ich mit kulturellem Niveau meine. Wir haben es selbst verlernt, was man macht und was man nicht macht. Also da gibt es im Grunde kaum noch Konventionen. Nur noch bei ganz schlimmen Fällen, was dann so in der Zeitung steht, hat wieder einer einen schwarz verspiegelte Shopping Mall gemacht oder hat eine falsche Farbe sowieso. Das kommt dann in die Zeitung, aber das ist ja ganz, ganz wenig, was wo man sagt, das ist jetzt mal eine öffentliche Diskussion über Architektur. Das gibt es eigentlich gar nicht. Nee, also, gibt es nicht. So, und auf der anderen Seite gibt es aber die Freude daran, wenn es denn mal gelingt, ja, da ist der Jubel groß. So, aber dass das jetzt zu einer Forderung würde, wenn man mal ein gelungenes Bauwerk sieht und daraus jetzt sagt, so Kinder, das machen wir jetzt immer, also dieses Niveau wollen wir jetzt immer erreichen, so weit sind wir dann wieder nicht. Da ist dann immer noch wichtiger, nach Mallorca zu fliegen oder nach, was weiß ich, golfen zu gehen und ein fettes Auto zu haben, als die Lebensumwelt irgendwie auf einer baukulturell akzeptablen Ebene zu halten.
Ja, ist ein super Stichwort, also was sind die Werte? Also ich habe wirklich, also ich habe super nette Käufer, ja, also alle sind super nett, aber das Verständnis dafür, ich sag jetzt mal, einen Handlauf aus Holz regelmäßig zu ölen für 30 Euro im Jahr, ist nicht da. Im gleichen Atemzug, weiß ich nicht, werden aber tausende Euro fürs Auto ausgegeben. Ja. Also das Auto hat einen Wert von 50.000 Euro, die Wohnung hat einen Wert mittlerweile von 500.000 Euro und die wird schlechter gepflegt als das heißgeliebte Auto vor der Tür hat, aber ist der Wert, also es ist komplett verrückte Welt, ja. Wir versuchen das also irgendwie den Leuten näher zu bringen, dass wir sagen, dass das gepflegt werden muss, ja. Aber dann werden was dann wieder total ärgerlich ist, weil es dann halt auch wirklich echte Konsequenzen nach sich zieht, es werden dann keine Wartung gemacht oder so. Also das war alles, kostet viel zu viel Geld und das wollen wir nicht, ja. Und die schöne Wohnanlage sieht dann nach 10 Jahren nicht mehr ganz so schön aus, ja. Gibt auch andere Beispiele.
Ist das denn nicht auch ein, ich will es mal ganz böse und ganz, ganz gesellschaftskritisch gefragt, ist das nicht auch ein Abbild für den Zustand der Familien?
Also ja, das fragst du jetzt einen Familienvater von 3 Kindern. Also ja, bei mir zu Hause ist das nicht so. Ja,
bei uns zu Hause ist es auch nicht so. Nur ich meine, ist das nicht auch so eine, das passt halt zu Fast Food. Das, ich weiß nicht, wer noch das Silberbesteck der Familie, was seit 100 Jahren in der Familie ist, benutzt. Also das passt zur Tischkultur, wie decke ich meinen Abendtisch sozusagen, lade ich Gäste ein und so. Das ist Wohnkultur. Ja. Und ich glaube, das geht direkt damit einher. mit den familiären Verhältnissen, mit dem Explodieren der sozialen Beziehungen und so weiter.
Ja,
das hat einen direkten Zusammenhang.
Ich möchte nicht mal jetzt so schlecht sehen, weil sich einfach auch die Prioritäten halt der nachwachsenden Generation, die verschieben sich total. Also zum Beispiel das Auto ist bei meinen Söhnen überhaupt kein Thema mehr. Also die gucken mich an, wenn ich mir ein tolles Auto kaufe und sagen, Papa, ja, nett, aber lass uns lieber
welches
wohin fahren.
Modell, wie heißt diese Firma
genau? Genau, habe ich nie gehört. Ja, na, doch, ist eine deutsche. Fängt mit B an und hört mit W auf. Aber ja, gut, also das interessiert die gar nicht mehr. Und vielleicht verschiebt sich halt auch, das ist eine spannende Frage auch, die ich eigentlich noch weiter hinter hatte stellen wollen, aber die wir jetzt vorziehen. Also wo gehen da die Trends hin? Ja? Verschieben sich die Trends dahingehend, dass vielleicht das Wohnen, so wie wir das kennen, nicht? Also ich sage jetzt mal, abends seine Freunde einladen, großes Wohnzimmer mit einer schicken Küche, wo man dann am großen Esstisch zusammensitzt. Mhm. Vielleicht mietet man sich das in Zukunft in 10, 15 Jahren, so wie man halt ein Carsharing macht, teilt man halt dann die Wohnung. Ja? Also ich glaube, das hat ganz viel im Umbruch und wir haben halt gerade eine Ist-Aufnahme, die so viele Problemchen halt wirklich nach oben kehrt.
Ja. Ja. Das kann gut sein, ja.
Ja, was ein Thema, was uns echt umtreibt gerade und was auch immer wieder Thema in diesem Podcast ist, ist digitale Transformation im Bereich Architektur und Immobilien, also überhaupt im Bereich der Bauwirtschaft. Ist das bei euch im Büro etwas, wo ihr schon massiv drauf geht oder wenn nicht, seid ihr in guter Gesellschaft, weil 80% der Architekturbüros, die ich kenne, die arbeiten eigentlich so wie vor 20 Jahren.
Ja, nee, also wir sind da eigentlich, wir planen alles in 3D.
Alles,
also
okay.
Alles, wir machen komplette 3D-Planung. Und zwar, ich versuche es mal so zusammenzufassen, wir benutzen die Technik, um den Kopf frei zu haben für das Entscheidende. Also für mich ist das ja nicht, hat das ja eigentlich keine die Verwendung der Instrumente, die ich nehme. Das ist ja letztlich für das Ergebnis eigentlich nicht relevant. Also das, also mit welchem Besteck jetzt der Chirurg mir mein Hüftgelenk repariert, das ist mir eigentlich egal. So ähnlich ist mir das eigentlich egal, wie kommt das zustande, was wir produzieren, wie wirkt das hinterher? Natürlich gibt's da irgendwie Einflüsse, aber das ist eigentlich, es sollte eigentlich keinen direkten Einfluss darauf haben, ob ich nur einen Strich mit dem Bleistift ziehe oder mit der Maus. Ich finde es nur wichtig, wir sind da deswegen immer auf dem allerneuesten Stand, was die Technologie angeht, weil die einfach unheimliche Fortschritte macht und wir eine ganz frühe, eine konkrete Vorstellung von dem bekommen, was wir entwickeln. Also die Qualität der Form, also so der Formentscheidung, die ist eine ganz andere, wenn ich das vorher vollständig im Griff habe im Rechner. Im 1:1, wir arbeiten ja im 1:1 im Rechner, der kennt ja nur die wahren Maße und wir haben ein virtuelles Modell, wo wir durchlaufen können und wir wissen ganz genau, wo stimmt was nicht. Wir können die Proportion genau prüfen und so weiter. Und deswegen haben wir eine ganz andere Vorstellung, am Ende viel konkretere Vorstellungen. Architekten sind ja, sonst hätten sie diesen Beruf nicht, ein bisschen begabter als der Durchschnitt, was die räumliche Vorstellung angeht. Aber auch wir sind immer, wir brauchen das 3D-Instrument. Und das geht natürlich, das kann man auf, man könnte jetzt auf die alten Handwerkstechniken schwören und sagen, es geht nichts über die Handzeichnung. Aber es ist letztlich so, dass diese Technologie uns die Möglichkeit gibt, sehr früh zu überprüfen, was die Auswirkungen unserer Planung sind. Und das eben auch zu kommunizieren. Das ist auch ein sehr wichtiges Kommunikationsinstrument. Bei uns vergeht keine Planungsbesprechung, wo wir nicht ein 3D-Modell am Beamer zu sehen kriegten. Also wir können immer alles sofort überprüfen im 3D, natürlich nicht online arbeiten, weil das sehr viel Arbeit ist. Mhm. Die macht man dann im stillen Kämmerlein, aber alleine die Kommunikation mit Fachplanern, mit Bauherren läuft viel besser über dieses Medium, über diese 3D-Planung. Und deswegen ist das für uns keine Revolution in dem Sinne, die unsere Ergebnisse total verändern würde oder so, wir plötzlich irgendwelche Blobs produzieren, nur weil wir die Programme dafür haben, sondern das ist was völlig anderes. Ja. Wir könnten auch Blobs machen, aber das ist gar nicht das Ziel. Das wäre völlig am Ziel vorbei, wenn ich sozusagen vom Medium, das Medium bin, mich im Griff hat. Ich muss das Medium im Griff haben.
Da bist du aber wirklich echt, also es gibt sicherlich einen Haufen Architekturbüros, die das auch so sehen, aber zumindest von denen, die ich kenne, die sperren sich und scheuen sich davor. Also ich kenne viele, die arbeiten noch komplett in 2D. weil einfach das Thema, die Entwürfe würden besser aussehen, also das ist das Argument. Mhm. Ich sehe das auch nicht so, ich bin aber kein Architekt, deswegen muss ich mich dann immer ziemlich stark zurückhalten.
Ja, es geht ja noch viel weiter, also weil man hat ja, also nicht nur, dass wir die im 3D besser im Griff haben, sondern es ist am Ende für die Effizienz unserer Arbeit. Also das Bauen selbst ist ja immer ein Abenteuer. Ja, jedes Haus, was wir machen, ist ein Prototyp. Mhm. Und da dann sozusagen im 3D-Modell eine Datenbank dahinter laufen zu lassen. Der Rechner weiß das alles. Wir programmieren den Türen Eigenschaften zu und werfen hinterher aus dem 3D-Modell eine Liste aus. Das ist die Türliste. Das ist natürlich jetzt einfach gesprochen. Viel mehr Arbeit dahinter. Aber das ist am Ende die Türliste für den Handwerker, der sie bestellen kann. Und da ist eine viel geringere Fehlerquote nach meinem dafür halten, weil wir ja visuelle Menschen sind und gleich im visuellen, im dreidimensionalen schneller Fehler erkennen können. Und wenn das sozusagen mit Datenbank unterstützt wird, dann macht das unsere Arbeit natürlich viel effizienter.
Also wir hatten vor ein paar Wochen, das Interview gab es letzte Woche bei uns im Podcast mit Boris Goldstein, die haben ein System entwickelt, wo man per Virtual Reality quasi durch die kompletten Bauten geht und die Planungsbesprechung führt. Fand ich genial. Mhm. Also ich habe es ausprobiert und sie haben halt dann wirklich dann so kleine Fehler eingebaut, die man halt sofort gesehen hat. Nicht? Also ein Rohr läuft durch einen Sturz oder durch einen Unterzug und wird dann virtuell quasi markiert, wird was rangeschrieben und gleich zugeordnet. Und man muss sich auch nicht mehr treffen. Es ist ja, also eine Planungsbesprechung bei uns heißt, wir planen gerade ein neues Projekt und das heißt, es sitzen am Tisch zwischen 8 und 10 Leute, die alle anfahren, alle hinkommen müssen, also eine Stunde nach Potsdam, eine Stunde wieder zurück.
Die ganzen ungesunden Kekse, das ist ja alles Wahnsinn.
Ja, genau. Kekse, der Kaffee, ja.
Ja, Kaffee, irre.
Was uns allein der Kaffee kostet.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und das ist so hoch effizient, wie es eigentlich nur geht. Und die Technik ist da, aber es ist immer noch eine Riesenhürde, da reinzuspringen und das halt anzunehmen und das halt auszuprobieren. Und ich sag jetzt mal ganz platt, wenn man jetzt deine Architektur sieht, dann hätte ich das jetzt nicht so vermutet. Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, aber du hast halt diesen klassizistischen Ansatz, arbeitest aber mit hochmoderner Technik.
Genau.
Und Chapeau, finde ich cool.
Ja, danke.
Gefällt mir.
Ja. Ja, wir haben jetzt Kurfürstendamm 170 zum Beispiel, das ist ja ein Bürohaus, was wir am Gudamm gebaut haben, was jetzt gerade fertig geworden ist. Da haben wir das Ganze, wie wir es immer machen, das ganze Projekt im 3D gebaut. Das aber nochmal in einer anderen Detaillierungsstufe. Wir haben also jeden Stein, jeden Naturstein, der da ist, im 3D gebaut. Das sind zum Teil sehr, sehr komplexe dreidimensionale Formen, auch sehr dick. Das ist eine massive Natursteinfassade aus dem vollen Stein gearbeitet. Und diese Daten wurden übertragen an den Natursteinbetrieb, der das in seine Fräsen eingegeben hat, natürlich mit einer nochmaligen digitalen Bearbeitung. Und dann hat die Fräse, da gab es also im Grunde kein Handwerk dabei, die Fräse hat das aus dem Block gefräst, so wie wir es im Computer eingegeben haben. Und das ist eigentlich etwas, was, wo ich glaube, dass diese Fassade und den heutigen Bedingungen, mit den heutigen Löhnen, die Leute ja dankenswerterweise haben, heute stehen Handwerker anders da, die können sich alle ein Auto leisten, oder das sind soziale Errungenschaften, gönnen wir ihnen auch, aber wir überholen sozusagen diesen Umstand, dass das Bauen zu teuer ist, den überholen wir mit der Technologie. Also diese Naturschneefassade, die war verhältnismäßig günstig. Also ich will jetzt da keine Zahlen im Einzelnen nennen, aber die war durch die Technologie überhaupt erst wieder machbar.
Also das wäre quasi nach heutigen Maßstäben, so wie man früher gebaut hätte, hätte man die eigentlich nicht bezahlen können.
Und eigentlich
erst
nicht.
Durch die Digitalisierung ist es möglich geworden, es halt in einen bezahlbaren Rahmen halt zu gießen.
Genau, modernste Werkzeuge, modernste Technologie und das hat das erst möglich gemacht.
Es könnte generell eigentlich ein Punkt sein, wo wir die Baukosten, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht senken, weil ich höre mal, wir müssen die Baukosten senken, aber das ist ein Märchen, weil in den vergangenen 100 Jahren gibt es, glaube ich, so gut wie nichts, was so signifikant billiger geworden ist. Also wenn man es dann mal inflationsbereinigt betrachtet, okay, die Handys werden dann günstiger, aber das Bauen kann doch gar nicht günstiger werden. Also das ist, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass wir zumindest das Level halten können oder dass es halt nicht so komplett aus dem Ruder läuft.
Ja, ich glaube, das hat aber auch mit den Ansprüchen zu tun. Also wir haben ja also wenn ich mir jetzt ein tolles Haus vorstelle, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Haus vorstelle, in dem wir sitzen, eine Stadtvilla von 1895 mit im Keller ungefähr 65 cm dicken Wänden, mit Holzbalkendecken, da ist der einzige Mangel, den es da vielleicht gibt. Wir haben eigentlich einen, wir haben einen Energieausweis für das Haus, der ist im grünen Bereich, das ist gar nicht so schlecht, Kastenfenster. Der einzige Mangel, der vielleicht ist, diese Holzbalkendecken, da höre ich den Nachbarn von oben. Also wenn ich jetzt dieses Haus so aufrüsten müsste, dass ich den Nachbarn nicht mehr höre, dann müsste ich Decken tauschen, dann muss ich hier Stahlbetondecken einbauen. Also dieser Anspruch, den von dem Nachbarn nichts mehr wahrnehmen zu wollen, der steigert natürlich die Kosten sehr stark. Und das ist ja nur ein winziger Aspekt. Also dann das Thema natürlich Energieeinsparverordnung, worüber alle reden. Das ist natürlich auch ein Anspruch, den wir da haben, der, wie auch immer er zustande gekommen ist, meiner Behauptung nach lobbygesteuert, vor allem dafür sorgt, dass wir im Grunde keinen Luftaustausch mehr zwischen innen und außen haben. Das hält die Wärme schön drin, mit den ganzen katastrophalen Folgen, die das hat, dass wir dann wieder Technik erfinden müssen, um den Luftaustausch in den Häusern zu gewährleisten. Die wahnsinnig viel Geld. Das heißt, einfach die Wände offen lassen, die Energie raus verpuffern lassen und mit der Schallemission des Nachbarn von oben leben, würde das unglaublich verbilligen. Natürlich kann man da sagen, ja, was ist mit der Energie? Aber da meine ich, da sind wir auch irgendwie noch nicht richtig fortschrittlich, weil wir sitzen auf einem Feuerball, alles einfach und naiv gesprochen, aber wir sitzen auf einem Feuerball voller Energie. Wir müssten jetzt ein bisschen in die Erde bohren, Kraftwerke, also Erdwärmekraftwerke massiv vorantreiben und unsere Energie aus der Erde holen, die Heizenergie aus der Erde holen. Und dann würden wir sozusagen gesunde Häuser bauen können mit Luftaustausch, mit einfachsten Wänden, mit einfachsten so. Und das sind die Ansprüche, die uns dazu treiben, dass wir in eine Komplexität laufen. Wenn wir jedem Anspruch gerecht werden wollen, dann haben wir am Ende eine Komplexität, die kaum noch beherrschbar ist.
Also wir sehen das auch. Eine der größten Freuden, die, wenn wir ein neues Grundstück haben, ist, ob wir einen Fernwärmeanschluss haben, weil die Kennzahlen so günstig sind, dass wir, ich sage erstmal, keine Zusatzmaßnahmen machen müssen, ich sag mal, einen Solarpark bauen oder komplette Erdwärmeanlagen, was natürlich toll ist, ja, wenn es funktioniert, aber was alles hat natürlich auch die Kosten oder halt Wärmerückgewinnungsanlagen mit kontrollierter B- und Entlüftung, was ein Albtraum ist, weil sich A, unglaublich ist es teuer und B, es hält sich keiner dran. Also es funktioniert nachher nicht im täglichen Gebrauch. Die Leute sind einfach gewohnt, das Fenster aufzumachen. Macht ja auch Sinn. Ist ja auch eine bewährte Praktik, die seit Hunderten von Jahren halt funktioniert. Also warum soll ich irgendwo einen Schalter drücken, wenn ich frische Luft will? Ich gehe halt einfach zum Fenster und mach's auf. Das ist, sehe ich genauso.
Das sind so Probleme, da wo man sich auch das ist ja auch eigentlich schon eine Plattitüde, aber man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, wenn man jetzt ein Haus hat mit Kastenfenstern, mit einem Holz, was gut abgelagert ist, diese Kastenfenster in diesem Haus, die sind 120 Jahre alt, da redet keiner davon, die auszutauschen. Wenn man dann hohe Räume hat, also die Komfort, also die als Luftvolumen ausreichend sind, dass ich da mich lange drin aufhalten kann, ohne dass die Luft gleich verbraucht ist, wenn ich das mir vorstelle als ideales Haus, so ist es ja fast, 3,60 Meter lichte Höhe, da hier ist fast kein Stuck mehr an der Decke, die ist mal saniert worden in den 30er Jahren, trotzdem hat es noch diese Großzügigkeit und diesen Komfort, ja, dieses Entgegenkommen, dieses Würdevolle, und wenn ich das nicht mehr habe, wenn ich das so alles so klein kaue, dann komprimiert sich das Wohngefühl auf technische Umstände und so, und dann fangen wir an mit diesen Gummidichtungen und diesem ganzen Zeug. Also eigentlich ist das tollste Haus, ist eben eins vor 120 Jahren gebaut. Wenn wir das jetzt energieneutral beheizen könnten, dann wäre das die Lösung.
Dann wäre es, genau. Ja. Zum Schluss stellen wir immer ein paar persönliche Fragen.
Bitte.
Also, ja, nichts Dramatisches, aber eigentlich immer mit unserer erste Frage ist, was ist dein Why? Also, warum machst du das? Warum stehst du morgens auf? Was treibt dich sozusagen?
Ja, das ist natürlich könnte man wahrscheinlich Stunden referieren, oder man könnte auch sagen, Freude am Gelingen.
Freude, ey, das ist cool. Das hat bis jetzt noch keiner gesagt. Wunderbar.
Nein,
Freude am Gelingen, das ist
Freude
cool.
Am Gelingen. Ja. Also das ist auch nicht von mir der Spruch, sondern ich glaube, Klaus Groth, der Bauträger, hat das mal irgendwann, haben wir mal abends zusammengesessen.
Hat
und,
ihn gebracht. Echt,
hat ihn gebracht. Und das finde ich wirklich einen sehr passenden Spruch. Also es ist natürlich, ich habe ja einen fantastischen Beruf, also das kann man ja nicht sagen, das vergisst man zwar zwischendurch immer mal, aber wir erleben wirklich so ein per aspera ad astra, also so ein, wir machen einen Entwurf, bemühen uns da, einigen uns mit dem Bauherrn, mühsam, aber am Ende ist ein toller Entwurf entstanden und dann geht's sozusagen in die Asche. Bauen ist ein Abenteuer und voller Probleme und ich weiß gar nicht, ob man das in so einem Podcast sagen kann, Bauen ist scheiße.
Ja, kann man definitiv sagen.
Bauen ist
und ich unterschreibe das.
Ja. Bauen ist, weil ja. Es gibt so viel Mist, den man dann erlebt, so viel, was nicht klappt, das wird immer alles anderthalbmal gebaut, weil irgendeiner wieder nicht aufgepasst hat oder es nicht wusste, das und dann haben die Termine und ich weiß, es ist eigentlich schrecklich, aber es wird am Ende belohnt mit einer Erscheinung, die sozusagen eine in den Raum gestellte These ist. Es ist wie ein Roman schreiben oder ich weiß es nicht was, aber am Ende steht da ein Haus, bei dem man jede Schraube kennt und man weiß noch genau, wie man das, warum, was, wie ist. Das weiß man alles ganz genau. Von meinen Häusern weiß ich das, bei jedem Detail weiß ich noch genau, wie das kam und warum wir das so. Ich habe natürlich auch bei jedem Projekt immer noch meine Probleme, ja, das sage ich dann immer nicht dem Bauherrn, wo wir was hätten besser machen können oder so. Das hat ja dann keinen Zweck mehr, ist ja nicht veränderbar.
Es ist auch gut, wenn der nicht alles weiß.
Nee, also, der darf dann auch nicht alles wissen, aber das ist einfach eine großartige Sache. Also und eben auch mit der Vorstellung verbunden, wenn man sozusagen etwas produziert, was für das Leben der Leute, die darin leben, am Ende eine große Bedeutung hat. Und das ist ja so. Beim Wohnen insbesondere, beim Wohnen ist das, wie man wohnt, hat so eine große Bedeutung, die den meisten Leuten, vielleicht allen bewusst ist, aber vielleicht auch vielen nicht. Das ganze Lebensgefühl hängt eben auch davon ab, wie ich wohne, ob das Haus, in dem ich mich befinde, ob ich da viele Anknüpfungspunkte habe, viel Identifikationspotenzial, nicht nur nette Nachbarn, sondern insgesamt, ob das sozusagen auf mich zugeschnitten ist und meinen Bedürfnissen entgegenkommt und auch ästhetisch und nicht nur mir, sondern auch vielen anderen ästhetisch entgegenkommt, dann ist das so eine Art Würde, die ich da empfange, die einfach auf das Bewusstsein einen sehr großen Einfluss hat. Und das zu beeinflussen, oder positiv zu beeinflussen, vielen Leuten das zu ermöglichen, ist natürlich eine fantastische Angelegenheit.
Der Job ist super stressig. Was machst du, um wieder runterzukommen? Hast du?
Arbeiten.
Okay. Nein. Auch die Antwort ist erstmalig, hatten wir auch noch nicht.
Arbeiten. Nein, also mein Job ist ja vor allem, also wir haben ja hier ein Büro mit vielen Mitarbeitern und ich muss sehr viel reden den ganzen Tag. Das ist eigentlich gar nicht meine Art. Also ich bin eigentlich, wie gesagt, ich komme von einem Münsterländer Bauernhof, da wird nicht viel geredet, aber ich habe mich ja daran gewöhnt, aber ich genieße es sehr, am Ende eines Tages sozusagen aufzuräumen, da zu sitzen, zu arbeiten und in Ruhe an der Architektur zu arbeiten. Aber natürlich ist das nicht das, die Form zu entspannen. Ich merke, dass ich, vielleicht liegt das am fortgeschrittenen Alter, weiß ich nicht, dass ich einen wahnsinnigen Spaß daran habe, der Natur beim Wachsen zuzusehen und so ist ganz, ganz doofe Sachen, aber das ist trotzdem ganz urwüchsig, ja. Also ganz, das ist einfach die Verbindung zur Natur aufrechtzuerhalten, das finde ich ganz wichtig. Also, dass man wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden steht und weiß, woher man kommt und weiß, dass sich auch das auch nicht ändern wird. Und da eine Verbindung zur Natur zu haben, ist einfach ein sehr guter Rückhalt. Natürlich neben der Familie, ich bin ja auch Familienvater mit einer glücklich verheiratet, meiner Frau und drei Kindern. Und das ist natürlich der eigentliche Kern des Lebens.
Weisheit ist ein Privileg des Alters, nicht?
Ja,
genau. Gibt es das ist eine neue Frage, die ich mir für unseren Podcast ausgedacht habe. Die ist ein bisschen tricky, also ich will da keine Details wissen, aber gibt es einen Fail in deinem Leben, der dich an einer gewissen Stelle, ich sag mal, der vielleicht prägend war, dich aber trotzdem weitergebracht hat?
Ein was? Ein?
Also ein Misserfolg, ein Ding, wo du vielleicht auch mal gescheitert bist. Man hört, wenn man viele Leute interviewt, so wie ich das jetzt mache, man redet halt immer nur über die Erfolge, aber eigentlich sind die Misserfolge viel, viel spannender, weil man daraus halt wahnsinnig viel mitnehmen kann.
Ja, ich glaube, also ich kann das einfach auch in Zahlen ausdrücken. Wir sind jetzt gerade im Büro bei Projekt Nummer 680.
Okay, das ist aber kein Misserfolg.
Nein, aber von denen sind gebaut worden vielleicht 100. Das ist überhaupt was. Also ich habe 500 Projekte in den Sand gesetzt.
Okay, also Versuche, das ist sozusagen, das begleitet dich.
Die Misserfolge cool. sind viel, 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 viel mehr als mehr die Erfolge.
Als die Erfolge.
Das ist eigentlich, das, ich habe es jetzt mal sogar ganz grob, aber es ist ungefähr in dem Verhältnis. Also die Projekte, die man anfängt, wo man sich reinschmeißt, wo man Gespräche führt, die dann irgendwie, der Bauherr meldet sich nicht mehr. Dann denkt man sich, ja, lass mich doch in Ruhe. Verdammt, muss ich jetzt da hinterher rennen? Doch, musste. Renn noch mal los. Und dann, ach nee, dann geht's doch wieder nicht und so weiter. Also die Anzahl von solchen Versuchen, mhm. wo man schon viel investiert hat, die sind riesig groß. Und da muss man so eine Art Grundnaivität und ein bisschen Blödheit haben, dass man also sich davon nicht beeinträchtigen lässt.
Und echt langen Atem. Ja, den brauchst du auch.
Langen ja. Atem ja. Und aber wirklich, und da ist so der Spaß an der Arbeit und eben immer wieder das Erlebnis, ein fertiges Projekt dazu sehen. Und wenn es halbwegs gelungen ist und die Leute das auch so sehen, dann entschädigt das einen für die vielen Misserfolge.
Dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wenn das alles nicht notwendig wäre mit den Bauherren, die echt nerven können, was würdest du gerne bauen, entwerfen und umsetzen? Gibt es ein Gebäude, wo du sagst, okay, ich würde immer mal gerne das machen?
Ja, ich würde eigentlich gerne mal eine Kirche bauen.
Eine Kirche bauen?
Ja. Also ich finde der besondere Umstand ist ja, das gibt's ja im Grunde ganz wenig Funktionalität bei einer Kirche. Die einzige Funktion ist die Liturgie. Ja, also das ist, ob das jetzt nur egal welche Konfession das ist, aber es gibt so eine Art Rituale und ein riesiges Gedankengebäude, was Form braucht. Und die Liturgie ist sozusagen das ist das Raumprogramm. Also wie sind die Abläufe? Was passiert darin? Wie sind die Gebräuche? Was verbinden die Leute damit? Und das dem sozusagen einen Raum zu geben, das ist was ganz Großes, glaube ich. Also das sage ich jetzt nicht aus einer besonderen Gläubigkeit heraus oder so, sondern einfach, weil das jetzt mal einfach nur unabhängig davon, was ich persönlich glaube oder nicht glaube, aber was, glaube ich, wo das im Grunde noch in viel größerem Maße das trifft, was ich gerade meinte, also wo die Leute das wohnen, wie befinden sich da, wenn sie sozusagen ein Gehäuse für ihr Gedankengebäude finden. Das ist, glaube ich, was ganz Großes.
Ich drücke dir die Daumen.
Ja, danke.
Gibt es, ich weiß gar nicht, ob man das einem Architekten fragen kann, aber hast du selbst ein Gebäude oder einen Architekten, was du besonders magst oder wo du sagst, das trifft es so ziemlich, wo ich selbst hin will? Oder also gibt es eine Art Vorbild, Mentor, wie auch immer, wo du sagst, ja, das ist es?
Ja, ich kann da jetzt nicht genau ein Gebäude nennen oder einen Architekten nennen, aber ich finde, wir haben ja so eine, also im letzten Jahrhundert so eine, also haben wir eingangs schon gehabt, wirklich extreme kulturelle, also überhaupt natürlich Katastrophen erlebt, aber eben auch kultureller Art. Und ich glaube, dass vor dieser Totalkatastrophe, da gab es sozusagen eine moderne, natürlich parallel zur allgemeinen Menschheitsentwicklung, kulturellen Entwicklung, eine Moderne, die aber sozusagen Kontakt zur Vergangenheit nicht verloren hatte, die Frühmoderne, die sogenannte Frühmoderne. Und da wurden also auf der Grundlage der tradierten Form wurden neue Dinge entwickelt. Also immer im vollen Bewusstsein der alten Schule. Mhm. Also die Architekten, die hatten alle, das ist Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gropius, die großen Heroen des Bauhaus oder der Moderne, hatten alle eine klassische Ausbildung. Die wussten alle, wie ein Haus eigentlich geht. Und auf der Grundlage dieser, und das sind ja gar nicht diese Protagonisten der Frühmoderne, würde ich eher Messel oder Ludwig Hoffmann oder Wagner, Otto Wagner nennen oder Frank Lloyd Wright in ganz besonderem Maße, die hatten im Grunde eine Klassizität oder das Vermögen, tradierte Formen, wie sie seit Jahrtausenden sich entwickelt haben, ja nicht einfach erfunden wurden, sondern sich aus Konstruktion, aus Notwendigkeit und aus kultureller Konvention entwickelt haben, das langsam weiterzuentwickeln. Und dieses langsame Weiterentwickeln halte ich für viel spannender, als jetzt sozusagen zu sagen, da gab es einen Cut und jetzt machen wir halt, weil die also Industrie es hergibt, machen wir irgendwas anderes, Bubbles-Zeug. Und das in ganz besonderem Maße in zum Beispiel in Mailand oder in Turin. Giovanni Muzio zum Beispiel, die hatten ja dann nicht nur die klassische Ausbildung, und gleichzeitig die Inspiration der modernen Kultur, sondern sie hatten ja auch noch das Handwerk, was das alles konnte. Die konnten ja, für die war es ja vielleicht ein Problem, aber im Grunde normal, eine 5 Meter hohe Säule aus dem Steinbruch dorthin zu stellen und so weiter. Und das aber nicht mit einem ionischen Kapitell oder einem korinthischen, was unserem Formgefühl nicht mehr entspricht, wo wir denken, aha, okay, das ist jetzt eine Kopie, sondern die haben eigene Kapitelle entwickelt, also sich mit dem Problem der Stütze, wie geht die in den Balken über und so, mit diesem Problem architektonisch beschäftigt und das eben auf eine ganz eigene Art gelöst. Und das finde ich, da sind die Urprobleme der Architektur, die uns nicht verlassen werden, die werden immer sein. Häuser sind schwer, brauchen Ausdruck, ja, und so. Und die Verbindung müssen gestaltet werden, dass wir das nicht verlassen. Aber die haben dafür eine eigene, sehr freie Kultur entwickelt. Also das zu bearbeiten, das ist, in Italien ist das schon seit Jahrhunderten von Berliner Architekten, das sozusagen die Inspirationsquelle, ist fast peinlich. Aber das nee,
muss
ist da,
es, muss
das
es ist überhaupt
da
nicht.
Auf fantastische Art, da stehen Häuser so aus den 20ern, 30ern, die sind einfach, die sind eben befreit von dem Ballast, die machen frischen Eindruck und sind trotzdem architektonisch brillant, bis ins Detail.
Cool. Letzte Frage. Gibt es, also wir fragen alle unsere Gäste nach einem Content-Tipp, also ein Buch oder die Jüngeren finden dann Podcast oder vielleicht auch einen YouTube-Kanal. Mhm. Also es kann wirklich alles sein, was dich vielleicht geprägt hat, was dir besonders wichtig war, was du sozusagen teilen kannst mit uns.
Also ich hatte ja schon die Ehre, das darf ich natürlich jetzt nicht verschweigen, ein Buch machen zu dürfen bei Dom Publishers, das heißt Das architektonische Detail.
Genau, steht so, hier, auf dem, das liegt auf dem Tisch.
Ja, ich hab's auch gleich entdeckt. Das ist klar, dass ich erstmal darauf verweise, wo wir einfach, da ist ja auch eine Botschaft drin, die ich glaube, die ganz wichtig ist. Wir leben ja nicht nur von der Idee und von dem Gesamtwerk, sondern wir leben ja auch von dem, was uns unmittelbar umgibt. Und das, was uns unmittelbar umgibt, ist eben schön oder gut und elegant oder es ist eben hässlich und hingerotzt. Und das ist, glaube ich, wird zu oft vergessen. Wir können ja fast kein Handwerk mehr. Also dabei ist das sozusagen die Energie, die gedankliche und handwerkliche Energie, die in ein Detail gesteckt wird, die spürt man, behaupte ich. Ja, das ist keine Metaphysik, sondern es ist einfach so.
Es ist keine Esoterik,
Gut gedachte Lösung für ein architektonisches Detail ist enorm wichtig für die Gesamtqualität, für den Gesamteindruck. Also nicht die Bretterbude, die übergangslos ineinander gestopft ist, sondern wirklich das technisch gut gelöste und gut gestaltete Detail. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das haben wir mal in einem Buch zusammengefasst. Und das ist natürlich, da ist viel von uns drin, glaube ich, was uns so interessiert. Ja, und dann sind es natürlich alle Bücher, die sich mit dem, was ich gerade sagte, beschäftigen. Es gibt von Annegret Burg ein vergriffenes Buch über die Mailänder, über die Architektur des Novecento in Mailand, wo diese ganzen fantastischen Palais der, sagen wir mal, 10er bis 40er Jahre gezeigt sind, mit allem, was das Herz begehrt, mit Terrazzo-Böden und polierten Marmor-Exzessen und wunderbare Sachen, aber eben alles nicht schwer oder irgendwie oll, sondern wirklich frisch und verwendbar. Also, und da hat man immer so, höre ich, glaube ich, zu oft, dass man immer sagt, ja, das kann man heute nicht mehr machen oder so. Also, ist nicht so, man kann das alles machen.
Why not?
Ja, kann das alles machen. So.
Gutes Schlusswort. Danke, Tobias, war ein super Interview, hat mir großen Spaß gemacht. An alle unsere Hörer, wenn es euch gefallen hat, kommentiert es. Wenn es euch nicht gefallen hat, kommentiert es bitte auch. Bis zum nächsten Mal, coole Bude. Danke und tschüss.